Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Dein Einsatz zählt. Entdecke deine Möglichkeiten beim österreichischen Bundesheer unter karriere.bundesheer.at oder informiere dich am 26. Oktober bei der großen Leistungsshow am Wiener Heldenplatz.
Das hier, das ist nicht nur die längste Podcast-Folge, die wir jemals hatten, sondern das ist auch eine der spannendsten bisher. Es ist Mittwoch, der 16. Juli 2025. Kurz nach 9 Uhr früh sind zwei Arbeiter unterwegs mit ihrem LKW zu einer Baustelle in Linz. Und plötzlich streift dieser LKW eine Fußgängerbrücke und die Brücke, die stürzt ein, direkt auf die Fahrerkabine. Lenker und Beifahrer sind massiv eingeklemmt. Ich bin Marcel Kilic und hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden sprechen wir heute über eine gewaltige Rettungsaktion. Und dazu ist bei mir der Einsatzleiter der Feuerwehr, Mario Leidinger. Er ist Bereitschaftsoffizier bei der Berufsfeuerwehr Linz und an diesem Tag in der Funktion als Inspektionsoffizier im Dienst. Mario, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo von meiner Seite. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und auch bei uns ist der Einsatzleiter des Rettungsdienstes, Abteilungskommandant Mario Mokri. Er war in dieser Woche als Offizier vom Dienst ehrenamtlich für das Rote Kreuz Linz Stadt im Einsatz. Mario, freut mich sehr, dass du da bist.
Hallo Marcel, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Mario Leidinger hat den kürzeren Anfahrtsweg direkt von der Hauptfeuerwache Linz, weil Mario Mokri ist aus dem Homeoffice alarmiert worden. Vielleicht mal aus Sicht der Feuerwehr, was wurde da eigentlich genau alarmiert und hat sich das mit der Lageerkundung vor Ort dann auch gedeckt? Wie hast du diese ersten Minuten in Erinnerung?
Ja, also bei uns war die Alarmierung so, dass wir, da muss ich ein bisschen ausholen, einen Voralarm bekommen haben. Wir haben für richtig zeitkritische Einsätze die Möglichkeit mit Sprachbausteinen, Voralarm auszulösen, während der Disponenten oder den Notruf annimmt, sobald er die Örtlichkeit zuweisen kann der Wache, geht dann auf Knopfdruck so quasi für uns in dem Fall Voralarm technischer Zug für die Hauptfeuerwache als Durchsage los. Und da wissen wir dann schon, hey, das ist jetzt eher was Zeitkritisches und da kommt was. Und dann haben wir uns natürlich alle umgezogen und wie wir bei den Fahrzeugen waren, haben wir dann die Zusatzinformation eben bekommen, dass wir da einen LKW gegen eine Brücke haben. Und man hat da so seine Bilder im Kopf. Und das, was nachher dann gekommen ist, hat sich aber nicht mit den Vorstellungen gedeckt, die man so als ersten Eindruck hat. Man glaubt, da ist ein LKW irgendwo gegen einen Pfeiler gefahren oder irgend sowas, aber nicht, dass eine Brücke LKW drauf liegt. Und was wird da bei uns alarmiert? Das ist einmal der technische Zug, der besteht aus einem Kommandofahrzeug, einem Rüstlöschfahrzeug mit 6-Mann-Besatzung, einem Rüstlöschfahrzeug mit 4-Mann-Besatzung, dem schweren Rüstfahrzeug. Und in dem vorher haben wir einen LKW-Unfall gehabt, da wird bei uns sofort der Kran mit alarmiert, mit seinem Begleitfahrzeug. Das ist bei uns das sogenannte WLA-Hilfsmittel. Und wir waren, wo der Einsatzort war, in einem Gebiet der Freiwilligen Feuerwehr. Das heißt, die sind da TÜV-fristmäßig auch relativ rasch dabei. Und deswegen ist auch da die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg dazu alarmiert worden.
Mhm. Erzähl uns noch ein bisschen was über die Topografie, damit wir verstehen, was dort genau passiert ist und auch welche Art von Brücke das war. Ich lade alle ein, schaut mit bei den Fotos unter blaulichthelden.at/Folge-98. Da gibt es eine Lagekarte auf Google Maps und Mario, vielleicht kannst du uns da erzählen, was verbindet diese Brücke überhaupt? Das sind zwei Wohnhausanlagen.
Ja, genau, das sind zwei Wohnhausanlagen oder mehrere Wohnhausanlagen, die entlang der Wiesenstraße eben sind. Die Wohnanlage Wiesen ist uns ja grundsätzlich bekannt, weil dort da die Zugänglichkeiten ein bisschen speziell sind, mit langen Wegen, abseits der Straße. Und somit habe ich sofort mit der Adresse Gabelstraßen was angefangen gehabt und habe dann einmal zwei Brücken in dem Gebiet im Kopf gehabt, die man bei der Anfahrt auf Google Maps angeschaut hat. Das heißt, ich habe mir auf beide Brücken da jetzt reingestellt und es war dann auch tatsächlich die Adresse exakt, so wie wir alarmiert worden sind mit der Gabelstraße. Und da ist so, die Gebäude stehen auf einer Tiefgarage. Das heißt, die Tiefgarage ist ebenerdig und oben drüber sind dann mehrgeschossige Gebäude. Und im Bereich der Gabelstraße gibt es eben so eine Fußgängerüberführung über die Gabelstraße. Und dort ist eben dann zu dem Vorfall gekommen, dass der LKW diese Brücke touchiert hat. Und er hat die ganze Brücke eben mit nach vorne genommen und bei Eintreffen war das Bild dann für mich so, dass die Brücke mitten am LKW-Führerhaus draufgelegen ist und eigentlich kaum mehr irgendwo einen Kontakt gehabt hat mit den Stützen. Und so die ersten Schritte habe ich schon während der Anfahrt gemacht. Für mich ist immer die Raumordnung ganz was Wichtiges, dass ich mir da eine Struktur richte. Und ich habe gewusst, Wiesenstraßen ist ein bisschen beengter. Ich habe mir das gut angeschaut und habe dann einmal so als erste Anordnung am Funk durchgegeben. Es bleibt einmal alles in der Wiesenstraße. Es hat keiner sich da irgendwo weiter zu bewegen oder sonst was. Ich brauche erstes Bild. Und wie ich dann von der Wiesenstraße, also in die Gabestraßen reingegangen bin, war das Bild einfach sehr beeindruckend, wo man sich dann denkt, boah, wie geht das jetzt weiter? Und für mich war sofort klar, ich muss einmal die Raumordnung insofern gestalten, dass ich beide Kräne, die bei mir schon mitalarmiert waren, der geklaute Kran vom SAF und der Schwerkran, die muss ich jetzt wohl erstes in Stellung bringen. Das heißt, ich kann kein anderes Fahrzeug irgendwo da brauchen und habe als erster den Kran rückwärts in die Gabestraße reinverlegen lassen. Und mir parallel, weil mir die Anlage und die Örtlichkeit dort bekannt ist, kurz überlegt, wie kriege ich das SF auf die andere Seite mit dem Kran. Und das ist so eine kleine Umfahrungsstraße der Wohnanlage, die sogenannte Hallestraße. Und über die habe ich mir auf die andere Seite der Brücke dann das SF reingezogen. Das hat dort dann noch wenden müssen. Und so habe ich mal beide Kräne so positioniert gehabt für erste Sicherungsmaßnahmen. Und wir haben bei der Feuerwehr die vier taktischen Grundsätze mit sichern, retten, Ausbreitung verhindern und Gefahr beseitigen. Und es war ganz klar, der erste Einsatzschwerpunkt kann nur in Richtung sichern gehen, weil diese Brücke ja mittig auf dem LKW draufgelegen ist und so sonst nirgends mehr irgendwie statisch gehalten worden ist. Und ja, so ist dann auch der erste Schwerpunkt eben entstanden. Wir müssen einmal auf den Eigenschutz achten und diese Brücke stabilisieren, weil ohne Stabilisierung werden wir da nicht weiterkommen. Und mir war sehr schnell bewusst, wie ich die Brücke gesehen habe, dass das mit eigenen Mitteln nicht geht. Und die ersten Minuten sind einmal in das eingeflossen, wie vorher schon angesprochen, dass wir die Einsatzstelle ordnen, dass wir die Wiesenstraßen jederzeit frei haben, weil nur weitere schwere Geräte und so nachgefordert werden müssen. Haben dann die anderen Fahrzeuge in Stellung gebracht, habe mir mit dem Rettungsdienst abgestimmt, wo sie sich aufstellen, damit wir uns gegenseitig nicht im Weg sind. Das ist auch ganz was Wichtiges. Und ja, dann hupfe ich nochmal zurück. So erster Eindruck, ich bin hingekommen, habe mal mit dem Schlimmsten gerechnet. Und dann sagt mir ein Polizist, die haben kurz vor mir an der Einsatzstelle gewesen, genauso wie ein Rettungsfahrzeug schon da war, dass Stimmen aus dem LKW kommen und dass auch Bewegung in dem Führerhaus ist. Und das habe ich auch gleich gesehen, dass sich der Beifahrer bewegt. Und dann war eins für mich klar, jetzt müssen wir liefern. Und das Endergebnis hat uns gezeigt, dass wir da alle miteinander dementsprechend geliefert haben.
Du hast den Rettungsdienst auch schon erwähnt. Mario Mokri, 9 Minuten nach Mario Leidinger warst du am Einsatzort. Was sind so im Rettungsdienst für dich als Einsatzleiter die mentalen Checklisten, die du da abarbeitest? Wie geht es dir da auf der Anfahrt? Was geht dir durch den Kopf? Wie hast du diese ersten Minuten, die Lage da in Erinnerung?
Ja, ich bin um kurz nach 9:10 Uhr, sage ich jetzt mal so, in der Richtung alarmiert worden durch die Rettungsleitzentrale. Die Einsatzindikation war Brücke eingestürzt, auf LKW gefallen, sonst keine anderen Menschen ersichtlich. Zum Zeitpunkt der Alarmierung wurde durch die Rettungsleitzentrale bereits 3 SCWs und ein Notarzt alarmiert und die waren bereits schon auf Anfahrt. Und das ist auch der Grund, warum ich als OVD ab 4 Fahrzeugen, sage ich jetzt mal, genauso aktiviert werde, um vor Ort dann die Einsatzleitung gegebenenfalls zu übernehmen. Wir sind so organisiert, dass das ersteintreffende Rettungsauto die Funktionen des ersten SCWs übernimmt. Das heißt, da gibt es ja kleine Checklisten. Das ist bei uns auf dem sogenannten Laders 0 geführt. Das ist eine kleine A5-Seite, wo vorne und hinten einfach so ein kleiner Leitfaden draufsteht, um einfach dem Personal was in die Hand zu geben, damit sie sich daran halten, okay, auf was muss ich aufpassen? Eben auf die Eigensicherheit, auf die Raumgliederung in einem ganz klaren Rahmen. Weil wir natürlich unterschiedliche Ausbildungen von den Sanitätern auf dem Fahrzeug drauf haben. Der kann Führungskräfteausbildung haben oder, wie gesagt, auch nur ein ganz normaler Sani sein und das Laders 0 ist einfach auf jedem Fahrzeug drauf mit einer Checklisten, was ist zu tun. Und somit übernimmt der erfahrene Sanitäter auf dem Fahrzeug dann einmal die Einsatzleitung, die professorische, und der zweite auf dem Fahrzeug übernimmt dann den sogenannten Leitertransport. Der ist dann dafür zuständig, in der Erstphase sich einen Parkplatz zu suchen und dann dementsprechend schon mal die Parkordnung und die Geografie, sage ich jetzt mal, auszuloten, wo kann man sich hinstellen, ohne dass man dem anderen den Weg blockieren und dass man den Patienten ein- und ausloten können.
Wie nah konntet ihr damals zu diesem Zeitpunkt überhaupt zu den Patienten, zur Fahrerkabine überhaupt dann hin? Also ich verweise nochmal auf die Fotos blaulichthelden.at/Folge-98. Man sieht ja da, die Brücke liegt ja nicht am Boden, sondern die Brücke, die liegt ja wortwörtlich auf dem Fahrerhaus drauf. Das heißt, es ist weiterhin eine irrsinnige Gefahr für alle Beteiligten und auch für die Einsatzkräfte rundherum. Ist das dann eine Indikation für euch, dass man da auch als Rettungsdienst nicht nah hingehen darf? Oder wie konntet ihr da Kontakt aufnehmen?
Ja, in diesem Falle hat die erste treffende Mannschaft die Lage sehr gut eingeschätzt. Sie haben dementsprechend auf den Selbstschutz geachtet. Und in diesem Fall geht Selbstschutz vor Fremdschutz und hat wirklich Abstand gehalten zu dieser vermeintlichen runterfallenden Brücke, sage ich jetzt einmal. In diesem Fall muss die Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen wesentlich näher hin zum Unfallort als wir. Und wir müssen es dann mit der Feuerwehr abstimmen, okay, wann ist die Lage gesichert und ab wo werden uns dann die Patienten übergeben. Und in diesem Fall sind wir dementsprechend ca. 50 Meter weg gewesen, um wirklich der Feuerwehr jeden Platz zu lassen, den sie für die Rettung der Patienten benötigen.
Was weiß man denn heute über den Unfallhergang? War zu dem Zeitpunkt, wie ihr vor Ort wart, war da schon klar, was da genau passiert ist, oder weiß man das jetzt im Nachhinein genauer?
Ja, das Bild war schon irgendwo klar, wie das so circa hergegangen sein muss. Und zwar hat der LKW mit dem Kran die Brücke oben touchiert und dadurch hat es die Brücke nach vorne geschoben. Und die ist dann eben von den beiden Brückenauflager, also von die Säulen, die seitlich gestanden sind, runtergehoben, gehebelt worden und dann vorne abgekippt und somit dann auf dem Führerhaus gelandet. Und das war das so in der Erstphase. Wir sind eingetroffen um 9.21 Uhr. Das ist für mich jetzt also in weiterer Folge dann immer die Minute Null. Da sind wir eben dann eingetroffen. Wir haben unsere Lageerkundung und so weiter gemacht und wie vorher schon angesprochen, wir haben begonnen mit der Raumordnung und die Kräneinstellung zu bringen. Und so die ersten Schritte, das war dann auch schon die Basis für die weiteren Einsatzabschnitte, die ich dann eingerichtet habe. Wir haben begonnen mit dem Sichern. Das heißt, wir haben die Kräne in Stellung gebracht und parallel dazu Holzkreuzstöße errichtet. Das wird mit Kantholz gemacht, das immer 90 Grad versetzt aufgerichtet wird. Wir sind da in der glücklichen Lage, dass wir relativ viel Holzmaterial mit haben auf unserem Wählerhilfsmittel, weil wir wissen, bei ebenso größeren Sachen ist es wichtig, dass man einen ordentlichen Unterbau machen kann. Und das war so auch mit den ersten zwei Rüstlöschfahrzeugen, das Rüstlöschfahrzeug 1 auf der Fahrerseite eingesetzt und das Rüstlöschfahrzeug 3 auf der Beifahrerseite, und die zwei Fahrzeuge haben dann gemeinsam durch Unterstützung von der Freiwilligen Feuerwehr Ebelsberg begonnen, diese Kreuzstöße zu errichten, dass man die Last der Brücke rechts und links vom Führerhaus eben dann nach unten in das Erdreich beziehungsweise eben in den Boden, Asphaltboden übertragen. Und parallel dazu haben wir erste Absicherungen noch gemacht, dass uns keine Personen zubekommen. Da habe ich aber relativ schnell gewusst, ich brauche jedes Personal hier vorne, und habe das, wie die Polizei dann im zweiten, dritten Fahrzeug gekommen ist, auch in Richtung Polizei sofort delegiert, und wir haben unseren Schwerpunkt wirklich in dieses Sichern, Last über die Kräne und über die Kreuzstöße aufzunehmen, investiert. Und ich habe jetzt schon angesprochen, das RLF 1 war fahrerseitig, das RLF 3 war beifahrerseitig, und die beiden Gruppenkommandanten waren dann auch jeweils für die Menschenrettung, Fahrer und Beifahrer eingeteilt, und der Kommandant vom Kranfahrzeug gemeinsam mit dem Kommandant vom schweren Rüstfahrzeug, die haben sich um die Sicherung, Stabilisierung der Brücke gekümmert, und in dem Zug habe ich auch noch Alarmierungen getätigt. Das heißt, die haben sofort die Drehleiter dazu geholt, damit ich die Anschlagmittel von oben anbringen kann, damit ich möglichst wenig Zeit von meinen Männern unter der Last gehabt habe oder im Bereich der Last, um einfach da mehr Sicherheit reinzubringen. Und kurz danach habe ich mich dann so quasi in ein Telefonat begeben, um weitere Nachalarmierungen zu richten. Sprich, ich habe gewusst, die eigenen Mittel, Ressourcen reichen nicht aus von der Hubkraft, dass man diese Brücke, die so, ich sage jetzt mal zwischen 35 und 50 Tonnen in der Erstschätzung gelegt habe, da heben kann. Das heißt, ich habe meiner Nachrichtenzentrale gesagt, sie sollen durchrufen, alle Kranunternehmen, die wir in der Umgebung haben, beim nächstgelegenen anfangen. Wir brauchen einen richtig großen Kran, habe ihnen die Maße, die Dimension der Brücke mitgegeben. Und gleichzeitig habe ich auch mit dem Direktionsdienst, der mir da so quasi dann übergeordnet ist, telefoniert. Und ihm gesagt, das war ganz gut, wann er herkommt, damit wir uns einfach da in Summe nur ein bisschen besser strukturieren und gliedern können. Und das war an dem Tag unser Branddirektor, Stellvertreter Wolfgang Essl. Und der hat sich dann auch auf den Weg gemacht und hat noch einen Bereitschaftsoffizier, der in Ausbildung zu dem Zeitpunkt noch war, mitgenommen. Und da hat sich dann noch ergeben von der Strukturierung, dass ich einen Einsatzabschnitt Sicherheit gebildet habe. Das heißt, es war mir ganz wichtig, dass diese Brücke zu jeder Sekunde so quasi beobachtet wird. Und diesen Bereich hat dann der mitalarmierte oder der mitgekommene Bereitschaftsoffizier übernommen. Und unser Branddirektor, Stellvertreter Wolfgang Essl hat sich dann um die Hintergrundarbeit angenommen. Das heißt, er hat die ganzen Behördenverständigungen und Alarmierungen gemacht. Er hat den Statiker von der Stadt Linz organisiert und mit dem auch dann die Gewichtsermittlung der Brücke gemacht, dass wir da ein bisschen detaillierter planen können. Was dann auch dazu gekommen ist, sind Medienarbeiten, Medieninteresse, weil relativ bald auch da Anfragen waren und auch diese Sachen hat dann Wolfgang Essl organisiert, dass es im Anschluss dann eine Pressekonferenz gibt und so weiter. Das ist natürlich erst so in weiterer Folge entstanden. Genauso das Thema der Schaulustigen hat uns ja auch schon von Anfang an betroffen und da wird dann auch Mario Mokri nachher noch was dazu sagen, was die Behandlung Plätze betrifft, die haben wir abschieben müssen etc. Da ist dann seitens Feuerwehr das Material organisiert worden und auch die Polizei hat weitere Kräfte dazugeholt und hat dann diese Errichtung vom Sichtschutz gemeinsam mit der Feuerwehr, mit dem Material, das wir herbeigeführt haben, durchgeführt.
Wo waren denn die Schaulustigen da konkret? Also nachdem die Brücke ja zwei erhöhte Wohnhausanlagen verbindet, auch ein Bahnübergang für Straßenbahn, also öffentliche Verkehrsmittel sind da in der Nähe, es war Vormittag, also viel los auf der Straße generell. Wo waren die Schaulustigen? War das nicht ein Ort, wo man die auch irgendwo wegschicken konnte oder waren die da überall aufgeteilt?
Ja, also die Schaulustigen sind in alle Richtungen eigentlich gewesen und zwar in der Wiesenstraße, da ist ja die Straßenbahnhaltestelle, in der Wohnanlage, die ja einen guten Einblick eigentlich auf diese Unfallstelle gegeben hat, waren überall Personen an den Fenster. Genauso auf der Rückseite der Gabelstraße waren Personen. Und sogar aus den Tiefgaragen, Zufahrten haben Handys rausgeschaut und so weiter. Also das war schon spannend, wobei ich da in der Erstphase gar nicht viel Energie aufwenden habe können. Das haben wir alles recht an Polizei abgegeben, weil einfach der Fokus ganz, ganz woanders war.
Wie habt ihr das dann abgeschirmt, also Sichtschutz aufgebaut? Mario Mokri, habt ihr da Equipment beim Rettungsdienst?
Wir haben aktuell kein Equipment, um diesen Sichtschutz, sage ich jetzt mal, schnell aufzubauen. Wir haben uns damit beholfen, dass wir von der Feuerwehr Material zur Verfügung gestellt gekriegt haben, wie zum Beispiel Planen oder an Spanngurt und haben dementsprechend Bäume und den Kranwagen dazu verwendet, um den Einsatzabschnitt so weit abzuschirmen, dass die Patientenversorgung auch gewährleistet ist unter besten Möglichkeiten. Und also wie es der Mario schon gesagt hat, die Schaulustigen waren über die komplette Dauer des Einsatzes über 2 Stunden überall. Wir haben sehr viel Zeit, Energie und Material sowie Personal aufwenden müssen, um die Privatsphäre der Patienten so weit zu schützen. Und nicht nur, dass sie, sage ich jetzt mal, die Personen dahingestellt haben, sondern sie haben auch alles gefilmt. Also man hat überhaupt keine Skrupel, da wirklich sofort das Handy zu zücken, das zu filmen, das zu fotografieren. Und sie versetzen sich irgendwie nicht selber in die Lage ein, was war das, wenn ich da drinnen bin? Möchte ich das, dass mich da Fremde permanent 2 Stunden lang in dem LKW drinnen, sage ich jetzt mal, eingeklemmt sitzen sehen? Finde ich ziemlich schade.
Absolut, ja. Wie haben sich die Medien verhalten? Also da war ja unglaubliches Medienecho schon während des gesamten Einsatzes. Waren da Medienteams vor Ort oder wie konntet ihr die dann in Zaum halten?
Ja, es waren sehr viele Personen natürlich von den unterschiedlichsten Presseunternehmen vor Ort. Die haben aber natürlich auch gewusst, okay, es ist dort eine Gefahrenzone. Sie wollten uns jetzt aber auch nicht im Weg stehen, beziehungsweise haben uns auch wirklich nicht behindert, muss man sagen. Man hat im Bereich der Straßenbahn vorne, also mit genug Abstand, die Presse so jetzt mal zusammengeführt und hat dann durch den Branddirektor Stellvertreter Essl, der hat dann die koordinierte Medienarbeit dann auch so weit organisiert, dass zu gewissen Zeitpunkten immer wieder kurze Presseinterviews gegeben wurden und am Schluss dann nur mehr langes. Und somit haben die ganzen Medienvertreter auch gewusst, okay, sie kommen zu ihren Informationen aus erster Hand von uns, aber sie müssen uns arbeiten lassen und unsere Arbeit machen lassen.
Zur Pressekonferenz springen wir am Ende der Folge auch dann nochmal. Das interessiert mich natürlich auch selbst als Medienmachender natürlich im Detail. Wir haben eine Frage bekommen über Instagram vom Jakob von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Gäusern. Der wollte wissen, welche Kranfahrzeuge waren jetzt genau im Einsatz, um diese Brücke zu stabilisieren und dann zu bergen. Mario Leidinger, da sind wir vorhin dann ausgestiegen, wie du ein Kranfahrzeug organisiert hast. Und ich erinnere mich, 30 bis 50 Tonnen wiegt die Brücke, waren die Schätzungen. Also welchen Kran organisiert man dann und noch dazu so schnell?
Ja, da möchte ich dann auch noch ein bisschen auf diese Zeitschiene, die wir in Summe da gehabt haben, eingehen. Ich habe einmal, wie vorher schon erwähnt, zwei Kräne bei mir mit dabei gehabt. Ein Schwerkran von der Firma Liebherr ist der standardmäßig in Oberösterreich bei dem Feuerwehren ein Stützpunktgerät vorgehalten wird. Der ist bei uns in Stellung gebracht worden am Heck von dem Unfall-LKW. Und wir haben circa ein Hubgewicht gehabt von 8 Tonnen mit der Ausladung, wo wir unseren Kran aufstellen haben können. Und das SF haben wir relativ nahe hinstellen können und haben dort so ungefähr so 6 bis 8 Tonnen auch Hubkraft geschätzt, dass wir haben werden. Und ich habe vorher auch erwähnt, ich habe dann durchrufen lassen und da ist eigentlich viel Glück auch mit dabei gewesen, weil wir haben sofort bei der Firma Felbermeier wen erreicht und nach 10 Minuten, nachdem ich angerufen habe in der Nachrichtenzentrale, war der erste Mann der Firma Felbermeier bei mir an der Einsatzstelle. Also das ist eigentlich was, wo man sagt, das gibt es gar nicht. Der hat dann einen 220-Tonnen-Kran in Linz stehen gehabt und den auch sofort herbeordert. Da ist auch die Polizei gleich wieder mit ins Spiel gekommen. Die haben den Kran in der Lunzerstraße, wo der Felbermeier seinen Stützpunkt hat, abgeholt. Ja, und so haben wir dann nach 52 Minuten nach unserem Eintreffen den Kran der Firma Felbermeier vor Ort gehabt. In der Zwischenzeit sind natürlich meine Kräne auch nicht untätig gewesen. Das heißt, nach 32 Minuten haben wir die Sicherung der Brücke durch die beiden Kräne und die Errichtung der Kreuzstöße gewährleistet gehabt. Und ab da haben wir dann auch begonnen mit der Schaffung von Erst- und Versorgungsöffnungen. Und wie gesagt, nach 52 Minuten war der Fremdkran da, der dann wiederum 10 Minuten später abgestützt war. Und dann ist nochmal eine spannende Entscheidung zum Treffen gewesen, und zwar, ob wir den Schwerkran ballastieren werden oder nicht. Was ist mit ballastieren gemeint? Der Kran hebt nur 220 Tonnen, wenn er ein volles Gegengewicht hat. Nur dieses Aufrüsten vom Gegengewicht dauert da Dreiviertelstunde bis Stunde. Und wir haben uns dann dagegen entschieden und haben gesagt, die Zeit haben wir wahrscheinlich nicht, dass wir so lange zuwarten. Und er hat eben dann ohne Gegengewichte den Kran neben meinem Kran noch in die Wiese gestellt, wo wir vorher einige Autos orts verändern haben müssen, damit der Kran dort überhaupt zufahren hat können. Und nach anderthalb Stunden von meinem Eintreffen war dann der Kran auch abgestützt und auf Zug. Das heißt, der hat innerhalb einer bisschen mehr als eine halbe Stunde den Kran dort aufgestellt, was eine sensationelle Leistung ist. Und der war eben dann fahrerseitig auf Zug. Wir haben diese Einbußen so quasi dann in Kauf genommen und haben gesagt, wir können die Brücke nicht als Ganzes heben, sondern wir beginnen einmal einseitig. Und da ist dann auch in Abstimmung mit Rettungsdienst die Entscheidung gefallen auf die Fahrerseite, weil der Patient, aber da wird Mario Mokri dann noch was dazu sagen, einfach ein bisschen instabiler war als wie auf der Beifahrerseite. Und die Brücke, das ist nur dazugekommen, ist auf der Fahrerseite von der Fläche her weniger am LKW aufgelegen als auf der Beifahrerseite. Somit war die Situation fahrerseitig ein bisschen instabiler. was dann auch noch zu dieser Entscheidung geführt hat, dass wir auf der Fahrerseite beginnen werden.
Noch die, weil du gesagt hast, Fahrzeuge, parkende Autos, ortsverändert. Das heißt, ihr habt einige Pkw-Bergungen, wenn man so will, dann auch noch mit abgewickelt. Wie hat das funktioniert? Wie habt ihr die Autos da weggebracht? Wohin stellt man die? Weil die Gasse war ja ziemlich eng.
Ja, das war natürlich auch wieder ein Zusammenspiel von vielen Einsatzkräften. Wir haben sogenannte Rangierroller mit denen wir die Räder anheben können, und die haben dann wieder separat Räder, die Rangierroller. Und so haben wir dann relativ einfach die Fahrzeuge wegschieben können. Es waren in Summe dann 4 PKWs, die wir umpositionieren haben müssen, und das war ein Mopedroller. Und in der Zwischenzeit hat die Polizei schon Abschlepper organisiert. Das heißt, wir haben einfach mal die Fahrzeuge raus in die Avisenstraße, dort zwischengeparkt, und dann ist der Abschlepper gekommen und hat es von dort wieder weiter. Und dass einfach immer Platz gewährleistet ist, dass wir sich da nichts verbauen. Und Alarmierung, die habe ich vorher noch nicht erwähnt, die aber für uns auch sehr, sehr wichtig war. Im selben Zug, wie wir die Fremdfirma alarmiert haben, haben wir natürlich auch die Freiwillige Feuerwehr Steyr alarmiert. Die haben den gleichen Kran wie wir und kommen ebenfalls mit einem Begleitfahrzeug. Ich habe vorher die Stabilisierung mit Holzkreuzstoß erwähnt. Das Material, das wir mitgehabt haben, haben wir ziemlich zur Gänze verbraucht für die beiden Stöße, jeweils auf Fahrer- und Beifahrerseite. Und diese Entscheidung hat sich auch sehr, sehr gut bewahrheitet, weil auf der Beifahrerseite wir in der Befreiungsaktion vom Fahrer dann ein leichtes Senken vom Kreuzstoß gehabt haben, weil der ist in der Wiese errichtet worden, aus Platzgründen, damit wir besser zum Beifahrer hinkommen, weil dort waren wir direkt neben dem Gehsteig mit der Tür, darum wollten wir uns den Platz nicht verbauen. Und dort ist dann das Unterbaumaterial von dem Kranbegleitfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Steyr eingesetzt worden. Und auch das Material, das sie mitgehabt haben, haben wir dann größtenteils verbraucht. Vor allem nachher dann beim Hebevorgang haben wir ja nachsichern müssen, das heißt die Kreuzstöße erhöhen. Ja, das war ganz gut, dass wir da zwei Einheiten mit Kräne seitens der Feuerwehr vor Ort gehabt haben. Somit haben wir ausreichend Material Nachschub gehabt, beziehungsweise auch Material- und Gerätereserve, die immer ganz was Wichtiges ist, weil Reservenbildung ist ja einer der Führungsgrundsätze, und auch an denen haben wir geschaut, dass wir sie halten.
Viele ganz praktische Fragen kommen auch über Social Media rein. Also man merkt, die Community, die zuhört, sind überwiegend Selbsteinsatzkräfte. Martin fragt auch via Instagram, wo habt ihr so viel Bölzmaterial so schnell herbekommen? Ja, also hast du jetzt schon beantwortet, aber diese Fragen, die stellen sich viele dann schon, wenn sie die Bilder sehen. Auch ein paar Fragen, die reinkommen, das mag plump wirken, aber die Frage, die Brücke, wenn man schon 3 Kräne hat, einfach anheben und wegheben, das war keine Option. Was waren die Gründe? Weil die Brücke zu schwer ist, oder war die Verletzungsgefahr, wenn der LKW drunter liegt, zu groß, zu unberechenbar, was da passiert? Oder was ist eure Antwort, warum das keine Option war?
Ja, das ist relativ einfach erklärt, wenn man sich die Bilder anschaut. Die Brücke ist komplett runtergefallen gewesen und ist wirklich nur immer noch auf dem LKW gewesen. Ganz minimal auf der Fahrerseite an Brückenträger angelehnt, aber der hat kaum mehr Kraft oder Last aufgenommen. Das heißt, die Brücke ist wirklich vorne quer am wir nennen das Längsträger, vom LKW gelegen und am Kran oben eben abgestützt. Man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen, wie ein Maler sein Bild auf seinem Stativ liegen hat. Genauso ist die Brücke am Stativ LKW gelegen. Und jetzt hat man auch nicht sagen können, okay, ich ziehe einfach den LKW nach hinten raus, weil wenn die Brücke irgendwo drauf liegt, dann geht das. Aber also wenn sie irgendwo am Boden liegen würde oder nur auf dem Tragwerk liegt, aber das ist eben nicht der Fall gewesen. Die Brücke ist wirklich 100% am LKW gewesen. Und somit haben wir das genauso hinnehmen müssen und eigentlich nur die Option gehabt, dass wir das so belassen, wie es ist. Heben wäre dann gegangen, wenn wir den Kran ballastiert hätten, das habe ich schon angesprochen, aber das war aber natürlich ein großes zeitliches Thema gewesen. Und so haben wir uns dazu entschieden, Fahrer und Beifahrer getrennt zu betrachten und zuerst beim Fahrer anzufangen und dann danach den Beifahrer zu machen.
Springen wir gerne an der Stelle auch zum Rettungsdienst. Mario Mokri, wie konntet ihr denn mit den Patienten dann interagieren? Wie habt ihr die Zeit überbrückt bis dahin?
Ja, das erste treffende Fahrzeug hat einmal eine Sichtung der Unfallstelle gemacht, hat 2 eingeklemmte Personen gesichtet und hat aufgrund dessen eine Straßenbahnsperre angefordert und ein zweites Notarztfahrzeug aufgrund der vermuteten Verletzungsmuster. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr hat sich dann unser professorischer Einsatzleiter mit dem Mara Leidinger in Verbindung gesetzt und hat gesagt, okay, ich bin der Ansprechpartner für die. Wenn was ist, dann meldet die mir im Endeffekt bei mir, und daraufhin haben sie dann unsere Leute im Hintergrund dementsprechend organisiert und aufgebaut. Das heißt, die nachrückenden Fahrzeuge sind einmal geparkt worden und dann sind auch die sogenannte Raumgliederung, so wie es der Mario bei der Schadenstelle macht, machen wir natürlich im Hintergrund genauso und versuchen dementsprechend in enger Abstimmung mit der Feuerwehr dann eben diesen Versorgungsplatz zu definieren. Und das war ganz am Anfang rechts von der Brücke in so einer Tiefgarageneinfahrt. Das war die erste Versorgungsstelle, die dort avisiert worden ist. Und dort hat es auch geheißen, dort ist es sicher, war aber natürlich auch von überall einsehbar. Also das haben wir ja vorher schon angesprochen, aber das war in dem Fall momentan die erste Entscheidung. Nachdem sie dann ausgestellt hat, okay, die Rettung der zwei Verletzten ist sicherlich komplizierter und ist jetzt nicht innerhalb von kurzer Zeit möglich, haben uns wir im Hintergrund dann auch dafür entschlossen, zwei Einsatzabschnitte zu bilden. Der eine Einsatzabschnitt ist der Fahrer, der andere ist der Beifahrer, und auf jeder Seite ist dann ein Notarztteam parat gestanden plus eine SCW-Mannschaft, und zusätzlich haben wir dann auch noch zwei Rettungstransportwagen organisiert, um die Versorgung im Großraumfahrzeug einfach sicherzustellen. Und die sind dann, wie gesagt, auch auf die zwei Einsatzabschnitte verteilt worden. Da die Sicherung der Brücke natürlich noch nicht gewährleistet war und wir unsere eigenen Personen natürlich auch dementsprechend schützen müssen, waren wir in der glücklichen Situation, dass die Berufsfeuerwehr einen Notfallsanitäter im Dienst gehabt hat am Einsatzort, und der war sehr nahe bei den Patienten. Der hat sich neben dem Kran vom LKW positioniert und hat dann den ersten direkten Kontakt mit den zwei verletzten Patienten aufnehmen können und hat die erste Anamnese dort gestartet.
Also der ist da gesessen praktisch zwischen Ladefläche und Fahrerkabine?
Ja, genau. Und das ist natürlich für uns als Synergieeffekt extrem wertvoll, weil der kann richtige Fragen stellen und kann auch dementsprechend im Arzt dann gewisse Sachen weitergeben, damit der Arzt sich schon mal ein Bild vom Patienten machen kann und eben die notwendigen Vorbereitungen treffen kann. Was braucht er, von welchen Verletzungsmustern auszugehen, welche Krankenhäuser soll man im Hintergrund aktivieren, wer hat zum Beispiel mikrochirurgische Aufnahme an dem Tag. Da rennen ein paar Prozesse im Hintergrund, und darum war das ein ganz, ganz glücklicher Zufall, dass wir da einen gut ausgebildeten Notfallsanitäter im Dienste der Berufsfeuerwehr gehabt haben.
Ja, das ist generell was ganz was Wertvolles bei den Einsatzorganisationen, sei es im Freiwilligenbereich oder auch bei uns bei der Berufsfeuerwehr. Uns zeichnet einfach aus, dass wir Kollegen, Feuerwehrmänner und so weiter haben, die aus verschiedensten Berufsgruppen kommen, und somit hat jeder seine Stärken, die was er dann im Einsatz mit einbringt. Und wie Mario Mokri schon erwähnt hat, habe ich auf dem RLF 3 einen ehrenamtlichen Notfallsanitäter, das heißt, der ist bei mir bei der Berufsfeuerwehr und nebenbei beim Rettungsdienst noch tätig. Und der hat eben da wirklich diese Informationen sehr gut weitergegeben. Ich glaube, das ist auch ganz ein guter Zeitpunkt, um jetzt in diese Menschenrettung einzugehen. Ich habe vorher schon gesagt, nach einer halben Stunde haben wir die Brücke mal so weit gesichert gehabt, dass wir Zugangsöffnungen machen haben können. Das heißt, wir haben beide Türen entfernt, haben dann auf Fahrer- und auch auf Beifahrerseite mittels Säbelsägen die Rückwände rausgeschnitten, dass wir einfach zwei Wege noch für die Rettung haben, entweder seitlich raus oder nach hinten, damit einfach mehr Optionen da sind. Und ab diesem Zeitpunkt war auch jeweils eingeteilt vom Gruppenkommandanten auf der Fahrerseite und aber auch auf der Beifahrerseite diese wirkliche permanente Personenbetreuung oder Patientenbetreuung dann auch gesichert. Und das Glück war eben, dass auf der Beifahrerseite eben der Notfallsanitäter von unserer Seite das übernehmen hat können. Und der hat sich dann natürlich um Fahrer und Beifahrer ein bisschen angenommen, aber hauptsächlich war er schwerpunktmäßig beim Beifahrer, weil dort sein Fahrzeug zugeteilt war. Und parallel sind natürlich die Sicherungsmaßnahmen weitergegangen, und wir haben halt dann warten müssen, bis wirklich der Kran der Firma Felbermeier auf Anschlag war. Wir haben dann noch zwei Seilwinden in Stellung gebracht, dass die Brücke nicht vorn reingedrückt wird bei den Rettungsarbeiten, weil wenn man dann anfängt mit Spreizer, Hydraulikzylinder und so, Materialien für raus nach vorn wegzudrücken. Dann soll ja die Brücke nicht wieder zurückkommen. Gleichzeitig haben wir die Brücke aber auch zurückgesichert, dass uns nicht vorne runterrutscht. Das haben wir mit einem Greifzug gemacht. Also das war durchaus komplex und sehr, sehr viel zwischen den einzelnen Bereichen zu koordinieren. Und ich möchte jetzt anfangen mit dem Fahrer. Der Fahrer war eigentlich von Kopf bis Fuß eingeklemmt. Wir haben dann eben den Sitz nach hinten weggenommen, haben aber den Oberkörper noch nicht wirklich freigebracht durch, weil er mit den Armen im Bereich vom Lenkrad eingeklemmt war. Dort haben wir dann probiert, mittels Schere und Pedalschneider Teile vom Lenkrad wegzubringen. Parallel dazu haben wir mit dem Rettungszylinder die Brücke ein bisschen nach vorne weggedrückt, beziehungsweise das Dach mit Brücke. Und dann haben wir mal den Oberkörper frei gehabt und es ist dann weitergegangen mit den Füßen. Der linke Fuß, der war außenseitig, den haben wir relativ rasch dann entklemmen können. Und eine besondere Herausforderung war dann einfach nur der rechte Fuß vom Fahrer, weil der war zwischen Lenksäule, das ist der Bereich, wo das Lenkrad nach unten geht, Richtung Pedale, sehr, sehr stark eingeklemmt. Und ja, für das haben wir dann doch eine schöne Zeit gebraucht, und damit man da ein bisschen eine Zeitschiene auch noch dazu hat. Wir haben ungefähr 25 Minuten nach Anschlag vom Schwerkran, wo wir wirklich gesagt haben, jetzt ist sicher, jetzt können wir die Menschenrettung machen, gebraucht, bis dass wir den Fahrer dann befreit haben. Und wir haben, ja, das habe ich vorher angesprochen, einmal eine Versorgungsöffnung gemacht. Da haben wir dann auch schon erkundet, dass das eben mit diesem rechten Fuß sehr, sehr spannend werden kann. Und das auch dem Rettungsdienst mitgeteilt. Und ja, man braucht da immer einen Plan B. Ja, über das haben wir uns Gedanken gemacht. Und Ziel war es aber, Plan A durchzuziehen, sprich auf reguläre Maßnahmen, feuerwehrtechnisch diese Menschenrettung aufzubauen, was uns dann zum Glück gelungen ist. Und so haben wir noch fast 2 Stunden noch Eintreffen. Es war genau 1:57 Uhr. Den Fahrer dann heraus gehabt und an den Rettungsdienst übergeben.
Sehr schön zu hören, retrospektiv, dass Plan A funktioniert hat, aber was wäre zu dem Zeitpunkt ein Plan B gewesen?
Ja, wenn wir die Entklemmung nicht mittels technischer Maßnahmen seitens Feuerwehr geschafft hätten, hätten wir Richtung medizinische Maßnahmen das ins Auge fassen müssen oder durchführen müssen. Und da, glaube ich, kann der Mario ganz gut Informationen preisgeben, was im Hintergrund so organisiert worden ist. Weil wir haben es jetzt schon mal gehört, der Rettungsdienst ist eigentlich gewohnt, von Anfang an mit bei uns vorne zu sein, sobald wir stabilisiert haben. Und das ist in dem Fall aber eben nicht gegangen, weil das relativ lang gedauert hat, aufgrund der prekären Lage, dass wir das stabilisiert haben. Und da sind eben dann auf meinem Erkundungsergebnis, wie ich vorher schon gesagt habe, dass der rechte Fuß sehr, sehr verklemmt ist, Maßnahmen geplant worden, und darf da weitergeben Richtung Mario.
Ja, wie wir uns im Hintergrund natürlich auf undefinierte Situation vorbereitet, nach circa einer halben Stunde ist uns aufgefallen, dass sehr viele Arbeitskollegen von die 2 Patienten anwesend waren, und das war damit begründet, die Firma hat da der Baustelle über mehrere Tage oder Wochen gehabt. Und die Arbeitskollegen, die kennen die 2 natürlich, die da in dem Fahrzeug drinnen sind. Und die haben sich natürlich auch voll damit mitgefiebert bei dem Ganzen, wie geht's einer und so weiter. Und in dem Fall haben wir umgehend das KI-Team, also das Kriseninterventionsteam, alarmiert. Die sind dann auch sehr zeitnah dann vor Ort gewesen. Ein Arbeitskollege hat dann auch dementsprechend Kreislaufprobleme gehabt. Das heißt, ein Rettungsteam war dann mit dem KI-Team gemeinsam bei den Arbeitskollegen, und die sind dann vor Ort auch schon betreut worden, währenddessen der ganze Einsatz parallel dazu gelaufen ist. Ja, aufgrund der Einschätzungen vom Notfallsanitäter und auch von den Aussagen, die die Patienten natürlich von sich gegeben haben, waren auf der anderen Seite Taubheitsgefühle, sage ich jetzt mal, ab dem Bauch ungefähr, beziehungsweise eben Extremitäten eingeklemmt, das heißt eher im unteren Bereich der Füße, und teilweise war auch das Bewusstsein von einem Patienten weg, und dann ist er wieder zu sich gekommen, was zum Glück, sage ich jetzt mal, der Fall war. Und in dem Fall ist sehr, sehr fordernd natürlich für die Feuerwehr. Sie wissen, sie müssen schnell arbeiten, aber es muss auch sicher sein für die eigenen Leute. Das heißt, da spüren im Endeffekt 2 Kontroversen gegeneinander. Und die Ärzte stehen natürlich daneben, wir stehen daneben und sehen beide Patienten und können aber nicht hin. Das ist eine ganz seltene Situation in unserem Fall. Und die Ärzte haben sich natürlich dann Gedanken gemacht, ja, wäre es unter Umständen notwendig, eine Extremität zu amputieren? Wie können wir uns vorbereiten? Auf die Notarztfahrzeuge fahren unterschiedliche Ärzte. Da können genauso Anästhesisten drauf sitzen oder Unfallchirurgen. In dem Fall war aber kein Unfallchirurg vor Ort und jetzt hat ein Notarzt die Eigeninitiative ergriffen und hat im Kepler Universitätsklinikum angerufen und hat dort ein Unfallchirurgen-Team aktiviert. Das heißt, ein Oberarzt und eine Assistenzärztin plus noch zwei OP-Schwestern dazu. Und ich habe dann im Hintergrund einen Transport organisiert, das Rettungsauto, das OP-Team aus dem Krankenhaus abholt und an die Einsatzstelle bringt. Ja, was braucht man natürlich, wenn man wirklich so einen großen invasiven Eingriff macht? Man braucht natürlich Blutkonserven, man braucht Blutplasma, die haben wir genauso parallel dazu organisiert über die Blutzentrale vom Roten Kreuz. Und somit haben wir, ob wir es jetzt brauchen oder nicht, im Hintergrund trotzdem die notwendigen Mittel, Personen und alles Know-how und das Material vor Ort gebracht, um wirklich auf das Schlimmste vorbereitet zu sein. Wir reden da aber bitte von keiner Standardlösung. Das ist alles ein Glück gewesen, dass die Teams frei waren, dass die wirklich einsatzbereit rausgekommen sind. Und in dem Fall haben wir es zum Glück aber nicht gebraucht.
Aber auf alles vorbereitet. Also man sieht da auf den Fotos ja auch das OP-Team, ja, in weißer und grün-türkiser Montur. Ja, also seltenes Bild.
Auf jeden Fall. Und wir sind dementsprechend auch froh, dass es nicht so weit kommen musste, weil, wie gesagt, die technische Bergung durch die Feuerwehr funktioniert hat. Aber wir haben vom Verdacht zum hohen Querschnitt eben bis zu Amputation, Teilamputation ist irgendwie alles im Raum gestanden. Das hat man einfach nicht ausschließen können. Und in dem Fall sind wir zeitmäßig natürlich so verwöhnt gewesen, dass wir sagen, okay, wir können wirklich die ganzen Ressourcen alles aktivieren, können das anfragen, haben die Zustimmung gekriegt, dass sie verfügbar sind, genauso wie der Felbermeier Gran für Mario verfügbar war. An dem Tag haben so viele Sachen wirklich gut zusammengespielt und ineinander gegriffen, dass man sagen können, es hat wirklich super funktioniert.
Es war ja nicht nur ein personelles Thema, die müssen ja einen halben OP-Saal damit eingepackt haben.
Ja, es war einiges an Material natürlich vor Ort, aber trotzdem geht es da um die Akutversorgung. Also es würde in so einem Fall einfach darum gehen, wirklich die notwendigsten Maßnahmen sicherzustellen, aber dann den Patienten umgehend ins Auto und ins Krankenhaus zu bringen. Also das darf man sich jetzt nicht vorstellen, wir verlegen den OP-Saal da auf die Grünfläche, sondern da geht es wirklich nur um die notwendigsten Akutmaßnahmen vor Ort, um das Leben der Patienten einfach sicherzustellen. Und wir haben nicht gewusst, wie lang halten die zwar das eben nur aus da drinnen. Gibt es innere Blutungen oder nicht? Wieder bewusstlos. Das sind natürlich dann alles zusätzliche Stressfaktoren, die die Ärzte natürlich mitsehen, unsere Leute mitsehen, die Feuerwehrler natürlich auch alles live mitkriegen. Und da war natürlich die Zeit, die da dagegen gespielt hat. Und in Summe gesehen muss man sagen, die zwei jungen Männer waren sehr fit. Sie waren körperlich, sage ich jetzt mal, in einem sehr guten Zustand. Und das hat auch sicher zu dem Verlauf, zu diesem positiven Verlauf gut beigetragen.
Welche Informationen kann man, welche kritischen Informationen kann man den Patienten dann mitteilen? Also ist das ein beruhigender Faktor zu sagen, da draußen steht ein großes Aufgebot an Ärzten und ein OP-Team, oder ist das eine Information, die man um keinen Preis teilt, weil das natürlich auch was Beunruhigendes ist? Was ist die Lehrmeinung oder wie habt ihr das dort erlebt?
Wenn jemand von uns in einen Verkehrsunfall verwickelt ist, egal ob da jetzt eine Brücke runtergefahren ist oder ob ich normal mit dem Auto, sage ich jetzt mal, in einen Verkehrsunfall verwickelt bin, wir wissen, es kommt Hilfe. Es kommen entweder die Freiwilligenfeuerwehren oder die Berufsfeuerwehr, und die holen mich dann da raus. Und dann kann ich mir aber sicher sein, dass sobald mir die Feuerwehr rausgeholt hat, im Hintergrund der Rettungsdienst wart und mir dann die bestmögliche medizinische Versorgung gewährleistet. Was da dahinter aufgeboten wird, ist in dem Fall für mich als Patient eigentlich nicht relevant, weil ich weiß, die Leute sind hundertprozentig da, auch wenn ich da jetzt in der Fahrerkabine zwei Stunden drinnen bin und nicht rauskomme. Aber die wissen ganz genau, es ist immer wer da, eben von der Feuerwehr, der mit ihnen geredet hat.
und die wissen, wenn die Feuerwehr sie da rausholt, ist der Rettungsdienst da und der bringt mich ins Krankenhaus und dort werde ich versorgt.
Wir haben ja noch einen zweiten Patienten, also das war mal die Fahrerseite. Bevor wir umschlagen auf die andere Kabinenseite, Mario Leidinger, wie es der Zufall will, kommt es genau da zu einem neuen Einsatz.
Ja, genau. Das ist immer so, das eine ergibt das andere und ja, es gibt Prüfungen, die hat man zu meistern und auch an dem Tag ist das Linzer Feuerwehrwesen ordentlich geprüft worden und wir haben alles gemeistert. Bei kurz nach Befreiung vom Fahrer haben wir Alarmierung gekriegt zu einem Brandmeldealarm und ja, dem war nicht genug. Wir haben dann auch noch Menschenrettung Wasser gehabt. Das war ein Taucheinsatz im Bereich von einem Wasserkraftwerk an der Traun im Linzer Stadtgebiet, wo wir dann auch noch Kräfte hinbringen haben müssen und da hat man einfach auch gezeigt, wie gut das ist, wenn wir ein breit aufgestelltes Feuerwehrwesen haben. Das heißt, wir haben die restlichen Kräfte, die bei uns noch verfügbar waren, zu dem Brandmeldealarm und zu einem Taucheinsatz alarmiert. Zusätzlich noch eine weitere freiwillige Feuerwehr, das war die Feuerwehr Pichling, dort dazugeholt. Ja, und wir haben da dann auch noch die Betriebsfeuerwehr Fürstalpine zu diesem Einsatz dazugeholt, die ebenfalls Einsatztaucher zur Verfügung stellen können. Und parallel dazu eine weitere freiwillige Feuerwehr in Sitzbereitschaft, so nennen wir das, gerufen. Das heißt, die sind ins Feuerwehrhaus alarmiert worden. Damit sollte noch ein weiteres Ereignis eintreten, wir sofort wieder Hilfeleistung einleiten können.
Das wäre ein guter Zeitpunkt, um vielleicht auch ein paar mehr Einblicke bei euch in die Organisation zu bekommen, sowohl Rotes Kreuz in Linz-Stadt als auch die Berufsfeuerwehr in Linz. Mario Leidinger, bleiben wir vielleicht bei der Berufsfeuerwehr. Vielleicht kannst du uns umreißen, wie erklärst du euer System einem interessierten, vielleicht freiwilligen Feuerwehrmann? Wie schaut das aus bei euch?
Ja, das System schaut so aus, wir haben rund um die Uhr im 24-Stunden Wechseldienst 47 Mann in Dienst, davon mindestens 2 Offiziere, 3 Nachrichtenbedienstete, die die ganze Alarmierung machen. Das ist aufgeteilt auf 2 Wachen. Wir haben die Hauptfeuerwache in der Wiener Straße mit 28 Mann und natürlich zahlreichen Fahrzeugen und dem ersten Löschzug eben. Und die Feuerwache Nord mit 19 Mann und dem zweiten Löschzug und wiederum ein paar Sonderfahrzeuge dazu. Und mit dem wickeln wir die Einsätze mal grundsätzlich im innerstädtischen Bereich ab. Und dann gibt es noch 4 freiwillige Feuerwehren, die jeweils in ihren engeren Ausrückebereichen mit dazu alarmiert werden. Das sind die freiwilligen Feuerwehren Pichling und Ebelsberg im Linzer Süden, die wir vorhin schon angesprochen haben, die ja da bei den beiden Einsätzen mit involviert waren. Und im Linzer Norden haben wir dann noch die freiwilligen Feuerwehren Böstenberg und St. Magdalena. Und dort ist ebenfalls so, dass sie 3 Fahrzeuge haben, ein Rüstlöschfahrzeug, ein Löschfahrzeug und ein Mannschaftstransportfahrzeug. Und dann gibt es noch 7 Betriebsfeuerwehren in Linz, die teilweise vollberuflich, aber auch nebenberuflich sind.
Ja, spannend zu hören, wie die Berufsfeuerwehr Linz strukturiert ist. Mario Mokri, natürlich gleiche Frage. Wie sieht das bei euch aus, Rotes Kreuz, die Bezirksstelle Linz-Stadt? Wie läuft das bei euch ab?
Ja, wir haben 3 Dienststellen im Linzer Zentralraum. In der Linz-Mitte in der Körnerstraße ist die Hauptdienststelle, wo das Bezirkssekretariat ist. Dann gibt es noch die Dienststelle Nord, die ist in der Johannes-Kepler-Universität. Und dann gibt es in der Spinnereistraße im Süden von Linz nur eine Dienststelle, wo man summa summarum ca. 25 Rettungsfahrzeuge der unterschiedlichen Kategorien zur Verfügung haben.
Sehr interessant. Dann springen wir vielleicht zurück zum Einsatz, wo wir die Organisation kennen und all die Dinge, die uns sonst so beschäftigen, von der Brandmeldeauslösung bis zum Taucheinsatz. Wir sind stehen geblieben, Fahrer wurde gerettet und wir schlagen um auf die Beifahrerseite. Was bedeutet das? Was ist damit verbunden, Mario Leidinger?
Ja, umschlagen ist, glaube ich, das sogar ganz ein gutes Wort, das du da gewählt hast. Und zwar, der Kran war für die Menschenrettung des Fahrers, also der Schwerkran der Firma Felbermeier auf der Fahrerseite angeschlagen. Und wir haben dann noch den Kreuzstoß auf der Fahrerseite, bevor wir umgeschlagen haben, nochmal neu aufgebaut, damit der wieder sicher steht, weil er die Brücke sich leicht verändert hat in der Position. Und der Kreuzstoß, das ist auch noch was bei den Lessons Learned kommt, größtenteils gut gelegen ist, aber ein paar, das ist so ein Lego-Steinprinzip aus Holz, an ein paar Stellen eben nicht optimal ineinander verzahnt war. Und das haben wir nachgebessert und ordentlich hingestellt. Und dann ist die Brücke eben abgelegt worden, wobei abgelegt hast, wir haben da nur ganz minimal gehoben, das waren ein paar wenige Zentimeter auf der Fahrerseite. Dann haben die Anschlagmittel alle runter müssen und wir haben neu angeschlagen auf der Beifahrerseite. Und die Menschenrettung auf der Beifahrerseite war von der Ausrichtung ganz anders wie auf der Fahrerseite, weil wir haben gewusst, dass der Beifahrer nur im Oberschenkelbereich eingeklemmt ist. Und da haben wir eine Herausforderung gehabt in der Zeit, wo wir den Fahrer gerettet haben, weil wir haben die Tür entfernt auf der Beifahrerseite, damit wir besser reinsehen. Gleichzeitig haben wir aber auch so quasi eine Stabilität für den Beifahrer verloren, weil der ist an der Tür angelehnt und wir haben dann in der Erstphase immer direkt gehalten, dass er uns nicht rausfällt. Aber gerade für die Hebearbeiten und Spreizarbeiten, die wir bei der Menschenrettung vom Fahrer gemacht haben, haben wir gelegentlich wieder ein paar Meter von dem Gefahrenbereich zurücktreten müssen. Und da haben wir dann in der Zwischenzeit den Beifahrer mittels Gurte zurückgesichert, dass er uns nicht rausfällt. Und wie vorher schon gesagt, er war im Bereich der Oberschenkel sehr stark eingeklemmt und dort sitzt natürlich ein sehr großes Blutgefäß. Und wir haben nicht sagen können, kommt es vielleicht zu einer starken Blutung oder nicht. Jetzt haben wir gewusst, wann wir loslegen, dann muss schnell gehen. Und somit haben wir uns auf der Beifahrerseite dazu entschieden, wirklich zu heben. Das heißt, wir haben einseitig 30 cm die Brücke in einem Durch gehoben und gleich danach dann mit Hydraulikzylinder sofort das Dach um ca. 20 cm rausgedrückt und dann den Patienten immer noch, so gut es geht, schonend natürlich, achsengerecht rausgezogen auf das Beinboard. Und der ist nicht so wie der Fahrer über das Heck rausgenommen worden, sondern den haben wir wirklich über die Tür einfach seitlich rausgegeben. Da war das Ziel einfach nach Lösung der Verklemmung so schnell wie möglich raus auf das Beinboard und Übergabe an den Rettungsdienst. Und wir haben ja die Zeitschiene jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen mit dabei gehabt. Wir haben dann für das nochmal in Summe 35 Minuten braucht, dass wir gewechselt haben von quasi oder vom Abschluss weg der Menschenrettung Fahrer auf Abschluss Menschenrettung Beifahrer. Und die Rettung an sich oder die Entklemmung, sprich von dem Zeitpunkt, wo der Kran auf der Beifahrerseite auf Zug war, waren nicht einmal 10 Minuten, dass wir das dann alles erledigt haben und den Patienten an den Rettungsdienst übergeben haben.
Ich nehme an, ihr werdet wahrscheinlich alle Öffnungen der Kabine irgendwie berücksichtigt und diskutiert haben. Ich bin sicher, es gibt eine ganz klare Antwort auf die Frage, aber der Vollständigkeit halber, dass man den Beifahrer über die Fahrerseite rettet, wäre das eine Option gewesen?
Nein, das war halt überhaupt nicht gegangen, weil ja der sogenannte Motortunnel, also der Bereich, wo der Motor sitzt, da im Weg war und auch der Kran hinten mittig war. Das heißt, dort hätte man keine Chance nicht gehabt, den rüberzubringen und auch die Verklemmung hätte man so nicht lösen können. Also wir haben da wirklich umschlagen müssen. Aber die Zeit hat uns recht gegeben, dass trotzdem der Weg, das zweigeteilt zu machen, der vernünftigere war, als wie die Brücke zu heben, den Kran zu ballastieren und so weiter. Und auch zum Thema Zeit möchte ich noch was sagen. Mario Mokri hat das erwähnt. Man hat so quasi von allen Seiten Druck jetzt da, was die Einsatzleitung betrifft, weil die Ärzte möchten eigentlich irgendwann tätig werden und so weiter. Gleichzeitig habe aber ich eine riesengroße Verantwortung zum Tragen, was das Thema Sicherheit und Eigenschutz betrifft. Und für mich war klar, egal was so quasi dort passiert, es passiert nimmer mehr. Und auf das habe ich meinen ganzen Einsatz aufgebaut. Das heißt, ich habe ganz klipp und klar gesagt, wir setzen zuerst volle Energie in dieses Sichern, schauen, dass da nichts passiert und dann machen wir Schritt für Schritt und genauso hat es dann auch funktioniert. Und wir haben eine Riesenruhe in diesem Einsatz drinnen gehabt. Wir haben eine ganz klare Strukturiertheit gehabt. Wir haben sehr gute Absprachen immer wieder auch gehabt. Und angefangen von auf unserer Ebene, Einsatzleiter für die technische Rettung, freiwilligseitig bei mir, über den Mario Mokri, der die Rettungsdienstzeiten gemacht hat, genauso aber über den Einsatzleiter der Polizei, sowie den Einsatzleiter der Firma Felbermeier. Auch da haben wir ganz gute, klare Absprachen getroffen. Es ist immer zuerst der Plan geschmiedet worden und dann haben wir gemacht und jeweils reagiert, wo dann auch mein zweiter Bereitschaftsoffizier oder der Bereitschaftsoffizier, der mit dabei war, eine große Rolle gespielt hat, weil der hat jederzeit sich gemeldet, immer wenn es leichte Bewegungen an der Brücke gegeben hat. Und über das Ganze oben drüber war dann noch eben, wie eingangs schon erwähnt, Wolfgang Essel, der uns einfach sehr viel Zusatzarbeiten, was das Thema Behörden betrifft, das Thema Sichtschutz betrifft, das Ganze drumherum, die Medien abgenommen hat. Und das ist ganz was Wichtiges, dass man sich da nicht treiben lässt, sondern dass man eine ordentliche Struktur hat, dass man ordentlich miteinander redet und den Einsatz einfach auf Sicherheit und auf Ruhe aufbaut.
Schauen wir vielleicht noch auf die Seite vom Rettungsdienst. Mario Mokri, die Rettung auf der Beifahrerseite, die Rettung des Beifahrers. Welche Infos sind aus medizinischer Sicht noch zu ergänzen?
Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer sind gleich gerettet worden. Das heißt, wir haben ja zwei Einsatzabschnitte gehabt, einmal für den Fahrer, einmal für den Beifahrer. Dort war jeweils eine Trage vorbereitet, samt dem ganzen Material und Personal. Und so wie die Feuerwehr uns die Patienten übergeben hat, sind sie vom Spineboard auf die Trage transferiert worden, wurden dann dort monitorisiert und dann ist noch ein Zugang gelegt worden, um im Bedarfsfall schnell Medikamente geben zu können. Im Anschluss sind die Patienten sofort in den RTW und mit Notarztbegleitung und Polizeibegleitung ins Kepler-Universitätsklinikum gebracht worden und von der Zeitschiene her reden wir da von 8 Minuten. Das heißt, von der Übergabe von der Feuerwehr bis der RTW weggefahren ist, waren in beide Fälle 8 Minuten, um auch wirklich einen zügigen Transport für den Patienten ins Krankenhaus zu gewährleisten, weil nur dort wirklich Anamnese im ausreichenden Sinn und eine gute Versorgung dort möglich ist.
Wie geht es den Patienten heute? Was weiß man da?
Soweit mir bekannt ist, sind beide wohlauf und haben nach sehr keine Zeit zwischen 4 Tagen und 2 Wochen das Krankenhaus wieder verlassen. Und wir können alle sagen, sie haben wirklich Glück im Unglück gehabt, aber ich freue mich für die zwei, dass so gut ausgegangen ist.
Mhm. Einerseits Glück, andererseits natürlich super Einsatzkräfte, ja, die Lage da im Griff haben. Die Patienten sind gerettet. Was noch über ist, ist eine schwere Brücke, die es zu bergen gilt und ein LKW und Fahrzeuge, die ortsverändert wurden. Mario Leidinger, wie ist es dann weitergegangen? Ist das noch Arbeit der Feuerwehr oder wird da Fremdfirma beauftragt?
Ja, das war dann so, das ist auch im Hintergrund schon alles aufbereitet worden. Das ist jetzt nicht mehr das große Gefahrenverzugmomentum, was da mit dabei ist. Das heißt, das ist an Fremdfirmen vergeben worden. Es ist dann noch eine weitere Firma, die den LKW abgeschleppt hat, dazugekommen. Der Bergeauftrag an sich ist bei der gleichen Kranfirma geblieben, die schon die Unterstützung der Feuerwehr jetzt bei der Menschenrettung gemacht hat. Und wir als Feuerwehr waren dann nur begleitend mit dabei. Zum einen, um ein bisschen Werkzeug bereitzustellen. Zum anderen ist natürlich auch unser Sicherungsmaterial, das Holz und so weiter, damit eingebaut worden und somit habe ich da noch ein Löschfahrzeug und die Sonderfahrzeuge wieder Hilfsmittel und der Feuerwehrsteuer vor Ort lassen. Die haben dann die Bergarbeit unterstützt, die eben von den Fremdfirmen vorgenommen worden ist.
Nach so einem gewaltigen Einsatz, da habt ihr mit Sicherheit eine umfangreiche Einsatznachbesprechung mit der Mannschaft abgehalten. Gibt es Dinge, Erkenntnisse, die ihr vielleicht mit der Community teilen wollt? Vielleicht Dinge, die ihr im Nachhinein anders machen würdet?
Ja, sowas gibt es glaube ich immer, weil ganz perfekt wird man was nie hinkriegen. Wir haben zum Beispiel auf der technischen Seite das Thema mit den Kreuzstößen gehabt, dass er auf der Fahrerseite noch besser werden hat müssen, weil er teilweise nicht 100% verzahnt war. Beziehungsweise was auch da ein Thema war, aber das ist einfach normal im Bergeverlauf. Die Position der Brücke hat sich verändert und das haben wir eben genutzt, um diesen ersten Fehler auszubessern. Und auf der Beifahrerseite habe ich auch schon mal angesprochen, haben wir den ersten Kreuzstoß aus Platzgründen in der Wiese gesetzt. Auch da haben wir dann gesehen, der Bodendruck siegt so quasi oder die Physik hat uns gesagt, dass das nicht ganz so funktioniert, wie wir wollen und haben dann einen zweiten Kreuzstoß eben parallel errichtet. Was wir auch gemerkt haben, wir haben uns im Einsatz aus Personalgründen bewusst dazu entschieden, das Einsatzleitfahrzeug nicht mehr an die Einsatzstelle zu holen, sondern weil für mich die Einsatzstelle an sich übersichtlich war, dass ich das einfach frei vor Ort führe. Im Nachhinein betrachtet haben wir aber gesagt, das würde man beim nächsten Mal anders machen. Dieses Einsatzleitfahrzeug kehrt einfach her, um für weitere Kräfte, die dazukommen, einen zentralen Ort zu haben, wir haben einen Statiker erwähnt gehabt, da einen guten Anlaufpunkt zu haben, um vielleicht auch dort einen Rückzugsort zu haben, wo er in Ruhe rechnen kann und so weiter. Also das wird man zukünftig schon mit dazu holen. Aber unterm Strich ist uns der Einsatz trotzdem sehr gut gelungen. Das wird jetzt da nicht hochnässig oder sonst irgendwas gelingen. Aber es hat einfach gezeigt, dass wenn eine Mannschaft eingespielt ist und jeder weiß, was er zum Tun hat, das dann auch ordentlich funktioniert und die Fehler, die aufgetreten sind, das passiert einfach in einem Einsatz, auf die haben wir reagiert und wir haben ordentlich nachbesprochen und die Punkte, die uns aufgefallen sind, aus denen haben wir für die Zukunft eben entsprechend gelernt.
Und das Ergebnis gibt euch recht, ja?
Von unserer Seite war es gut, dass ich, wie gesagt, schon öfters mit Mario Kontakt gehabt habe. Das heißt, wenn man die Leute natürlich kennt und mit denen öfter mal zusammenarbeitet, dann weiß man auch, okay, wie reagiert der andere und das hat schon sehr gut dazu beitragen. Die Übersichtlichkeit der Einsatzstelle war in dem Fall sehr klein und auch deswegen für uns beidseitig gut einsehbar und somit waren wir wirklich laufend im Kontakt und dieses gegenseitige Abstimmen jedes Mal und auf Stand halten, was sind die nächsten Schritte bei ihm und bei uns, das hat sehr gut zu dem Verlauf beigetragen. Wir haben im Hintergrund ja zum Beispiel auch die zwei Schockräume in den Krankenhäusern in Linz, einmal im Kepler-Universitätsklinikum und einmal im Unfallkrankenhaus aktiviert gehabt. In Linz wechselt aber das Thema der Mikrochirurgie zwischen die zwei Krankenhäuser täglich und an dem Tag war halt das Kepler-Universitätsklinikum damit beauftragt, da sich aber die Rettung zwischen Fahrer und Beifahrer so gute 40 Minuten, sage ich jetzt mal, gestreckt hat, wurde der Beifahrer dann ebenfalls ins MCT gebracht, weil eben aufgrund der Anamnese der Verdacht war, dass die mikrochirurgische Versorgung notwendig war und deswegen ist zum Beispiel kurzfristig noch umentschieden worden, ihn nicht ins Unfallkrankenhaus zu bringen, sondern aufgrund der Mikrochirurgie ins Kepler-Universitätsklinikum. Ja, nach so einem fordernden Einsatz, auch wenn sie das natürlich jetzt über mehrere Stunden hingezogen hat, haben wir mit den eigenen Leuten natürlich auch Feedbackgespräche gemacht. Das heißt, das Thema Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen. Wir haben von den Ärzten angefangen bis hin zu den Rettungssanis, die vor Ort waren, gesprochen, ob sie dementsprechende Betreuung brauchen, weil man muss über solche Sachen reden. Und die ganzen Einsatzkräfte wissen das. Wir verarbeiten das eben in gemeinsamen Gesprächen. Und auf das muss man auch Rücksicht nehmen, weil wir alle gemeinsam nur Menschen sind und wir sind gefordert, wir werden gefordert, aber wir haben Leute, die mit uns drüber reden und das tut auch uns allen gut.
Wichtiges Thema, mentale Gesundheit. Das Pendant zum SVE-Team sind die Feuerwehr-Peers.
Ja genau, wir haben bei der Feuerwehr auch Peers bzw. SVE-Team. Und wir haben schon während dem Einsatz erste Telefongespräche auch in die Richtung geführt, dass wir da an dem Abend eine Nachbetrachtung machen. Und wir haben bewusst dann auch zwei Nachbetrachtungen gemacht an dem Tag, und zwar einmal eine technische Nachbesprechung oder Nachbetrachtung, dass jeder einfach einmal weiß, was ist da alles gelaufen. Aber eben der wichtigere Teil für mich persönlich ist da eben auch, dass man sich nachher zusammensitzt und das ist bei uns begleitet worden durch Peers auch und einfach über das Erlebte redet. Was ist da jetzt das gewesen? Was ist im Kopf so vorgegangen von jedem Einzelnen? Und da haben wir sogar zwei Peers-Runden gehabt. Wir haben eine Runde gehabt bei uns bei der Feuerwehr oder bei der Berufsfeuerwehr und wir haben ebenfalls ein Team geschickt gehabt zur Freiwilligen Feuerwehr Ebelsberg, die ja relativ von Anfang an da mit dabei waren. Und die wirklich in alle Bereiche mit eingesetzt worden haben, von der Sicherung angefangen, über die Menschenrettung und viele weitere Tätigkeiten in der Beobachtung, die auch sehr nahe am Geschehen waren. Und auch da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig gewesen, dass diese Gespräche stattgefunden haben.
Also super zu hören auch, dass nach so einem Einsatz einfach auf die Einsatzkräfte auch im Nachhinein noch geschaut wird, was auch die mentale Gesundheit angeht, damit wir möglichst lange fit und motiviert bleiben können. Ein Thema, das wir am Anfang angeschnitten haben, was ich jetzt gerne nochmal aufgreifen würde, das ist die Pressekonferenz und das sind die Medienanfragen. Das heißt, unmittelbar nach der Rettung, sprich, der LKW steht noch da, die Brücke liegt noch quer auf der Fahrbahn, habt ihr schon eine Pressekonferenz organisiert?
Ja, genau. Branddirektor, Stellvertreter Wolfgang Essel hat das im Prinzip so gelöst, dass er während dem Einsatz die Medienarbeit eigentlich sehr klein gehalten hat und auf diese Pressekonferenz, die es geben wird, verwiesen hat und natürlich ein paar Informationen in den Medien brauchen, auch was preisgegeben hat. Und dadurch ist eben gelungen, dass wir während dem Einsatz sehr ruhig arbeiten haben können und es hat dann eine kurze Pause gegeben. Die braucht man, glaube ich, auch. Man muss ein bisschen runterkommen nach so einem Ereignis. Und dann war eine gemeinsame Pressekonferenz noch direkt vor Ort einberufen, wo dann alle Einsatzorganisationen so quasi Rede und Antwort gestellt haben zu dem Ereignis, was da passiert ist. Natürlich stimmt man sich da intern kurz ab. Das heißt, wir haben schon die Köpfe zusammengesteckt und haben einmal geschaut, dass man in aller Emotion, die natürlich da noch mit dabei ist, schon mit Bedacht und Überlegung dann Informationen preisgibt. Und ja, wir haben abgesteckt, wer sagt was, wer redet, welches Thema, welche Tätigkeit an. Und durch diese Abstimmung im Vorfeld ist das dann auch ganz gut, ganz rund gelaufen.
Ja, der Mario hat das ja schon super zusammengefasst. Wir haben die eine Pressekonferenz, wo Feuerwehr, Rettung und Polizei eine große Pressekonferenz, sag ich jetzt mal, abgehalten haben, für alle Medien gleich gemacht und haben dann den einzelnen Medienvertretern nur die Möglichkeit gegeben, mit den Einzelpersonen, mit denen sie nur ein Kurzinterview haben wollen, auch das zu gewährleisten. Und wir haben sogar dann eine Live-Schaltung auch noch gehabt, wo wir dann, sag jetzt mal, die Zeit abwarten durften, bis unser Sendefenster war, weil der ORF zum Beispiel direkt Live-Schaltung auch ins TV-Format senden wollte.
Und vielen Dank auch natürlich für das Gespräch hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Weiß ich sehr zu schätzen, dass wir so ausführlich über diesen Einsatz sprechen können, auch obwohl er noch gar nicht so lange her ist. Das ist die längste Podcast-Folge, die wir hier bei Blaulichthelden je gemacht haben. Aber das spricht für eure Arbeit und da sind viele Dinge sehr richtig passiert. Und ich möchte sagen, vielen Dank, dass ihr hier zu Gast wart. Dankeschön, Mario Leidinger und Mario Mokri. Vielen Dank.
Danke, Marcel.
Ja, danke Marcel und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, um nochmal allen beteiligten Einsatzkräften, sei es von der Berufsfeuerwehr, von der Freiwilligen Feuerwehr Ebelsberg, aber genauso dem Rettungsdienst, der Polizei, der Firma Felbermeier, die Behördenvertreter, dem Statiker, alle, die was da ihr Bestes gegeben haben, danke zu sagen, weil ich glaube, das ist auch was, das da unbedingt erwähnt gehört. Und ja, da kann man schon stolz sein auf die Linzer Einsatzorganisationen und ich ganz besonders auf meine Mannschaft, die da immer täglich ihr Bestes gibt.
Schönes Schlusswort. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich bei euch bedanken dafür, dass ihr bei dieser extra langen Blaulichthelden-Podcast-Folge bis zum Schluss dabei seid. Aus fast 100 Episoden ist das auf jeden Fall eine der spannendsten Folgen überhaupt gewesen und mit Sicherheit auch eine der lehrreichsten. Ich glaube, da sind viele Dinge dabei, die wir aus diesem komplexen Einsatz mitnehmen können. Also teilt die Folge auch sehr gerne. Kopiert ganz einfach die URL im Browser oder klickt in der Podcast-App auf das Teilen-Icon und dann verschickt die Folge ganz einfach per WhatsApp oder per E-Mail oder über eure Social-Media-Kanäle. Und wenn ihr schon in einer Podcast-App wie Spotify seid, dann abonniert den Podcast auch sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr regelmäßig hier reinhört. Damit bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut Wehr!